Herzlich willkommen am Spieltisch. Ihr hört Brettgespräche, den Brettspiel-Podcast für alles, was auf den Tisch kommt. Hier sind eure Startspieler Phil und Basti. Hallo, hallo, hallo.
Hallo.
Ja, ich dachte, ich mache jetzt wieder, mal ganz ehrlich, ich muss mich doch voll dran gewöhnen an dieses Brettgespräche-Jingle, weil ich dann immer nicht weiß, wie ich anfangen soll. Und ich dachte, ihr habt jetzt meinen Namen schon gehört, dann kann ich auch hallo, hallo, hallo sagen. Aber ich bin natürlich nicht alleine hier, ihr habt ja schon gehört. Wer ist noch dabei?
Der Phil natürlich. Wir sind es ja immer beide an der Stelle. Genau. Heute ohne Gast, aber ich habe dieses hallo, hallo, hallo. Ich höre momentan sehr oft True Crime Podcasts und da gibt es einen von Bayern 3, ich weiß gar nicht mehr. Und da sagt die Moderatorin auch immer, hello, hello, hello.
Ja, guck, ich habe es noch nicht gehört, aber scheinbar dann trotzdem probiert. Oh.
Scheinbar schon. Er weiß es nicht mehr.
Ja, vielleicht doch so im Schlaf.
Genau, Podcast im Schlaf hören.
Ja, jetzt sind wir mal wieder von einem Brett-Talk oder sogar zwei Brett-Talks hatten wir ja jetzt in der letzten Zeit, genau. Und dann wollen wir uns doch jetzt auch mal wieder den liebsten Hobby widmen. Das war es natürlich davor auch, aber den Spielen, die wir gespielt haben, live. So.
Genau,
und nicht nur drüber geredet haben. Genau, das sollte ich damit sagen.
Die Folge 99, ja, die ist doch prädestiniert für eine geile gespielt. Folge.
Genau. Und das heißt natürlich auch, die nächste Folge ist die 100. Und ihr habt ja auch schon fleißig was eingeschickt. Also es kann immer mehr sein, ne? Also ihr könnt noch gerne was schicken. Es sind ja auch schon einige Pakete hier angekommen jetzt von den Verlagen, die uns unterstützen. Und deswegen möchte ich das nochmal vorne weg, so einen kleinen Werbeblock reinhauen für uns. Ist ja Werbeblock für uns. Macht gerne noch mit. Ihr müsst auch wirklich nicht viel tun, außer einen kleinen Schnipsel reinschicken und uns einfach eine Frage stellen, Glückwünsche, was auch immer. Könnt auch einfach nur sagen, wer sind die Flitzpiepen? Nee, aber das ist...
Genau, wer seid sie überhaupt? Genau. Oder ihr könnt einfach eine Frage an uns stellen. Aber generell, schaut auf unser Instagram, auf Brettgespräche. Dort habt ihr auch nochmal alle Informationen, die ihr braucht. Und da könnt ihr euch nochmal informieren, was ihr da braucht.
Und da hat sich auch ein Fehlerteufel reingeschlichen. Das war einfach nur, weil ich eine alte Schablone genommen habe mit dem Instagram. Ihr müsst da niemanden verlinken. Es geht einfach nur darum, dass ihr uns einen Schnipsel zukommen lasst. Weil es ist wirklich ein reines Podcast-Ding und nicht Instagram-Ding. Aber ihr findet trotzdem da die E-Mail und Kontaktdaten. Deswegen guckt da trotzdem mal rein, dann seht das, wo ihr euch hinmelden solltet. Ja, und ansonsten sind im Moment schon mal Dankeschön nochmal an die Verlage. Huch, die haben uns ein schönes Paket geschickt. Und Esmodi hat uns ein schönes Paket geschickt. Und Kosmos bis jetzt haben uns ein schönes Paket geschickt.
Und das möchte verteilt werden.
Genau. Und es sind auch ein paar einige Spiele, ja.
Sehr schön. Genau. Dann starten wir doch in die gespielt. Wer möchte starten?
Hat er schon mit reingeworfen.
ich sprudel der Informationslust.
Ja, dann hau raus. Du darfst gerne anfangen.
Das ist ja schon ein bisschen frech jetzt, ne? Also von mir. Also ich, Herr Lehrer.
Naja, aber wir machen das ja immer so. Wenn ich einleite, dann darfst du als erstes vorstellen. Also stimmt, ist ja schon in Ordnung. Hau raus. Hast du uns denn mitgebracht?
Ich fange mit dem, ja, ich glaube, ich steigere mich heute in Komplexität. Ich fange mit einem leichteren Spiel an. Von den Regeln her würde ich gleich sagen, ist es eher ein Familienspiel. Ich würde es aber eher im Kennerbereich ansiedeln vom Thema her. Und zwar habe ich dabei Leaders, ist letztes Jahr rausgekommen bei Studio Ash, Englisch und im Französischen, und bei dem wunderbaren Wonderbow Verlag auf Deutsch. Und es ist ein sehr abstraktes Zwei-Personen-Spiel, in dem wir einen König haben und uns dann ja eine Armee aufbauen und mit dieser Armee oder Armee würde ich nicht sagen, vielleicht einfach vier Krieger, ja, oder Kriegerinnen, und mit denen versuchen wir dann
schon eine Riesenarmee.
Ja, genau. So. Was die alles können, das muss ich dir sagen. Dann jetzt. Nee, und da versuchst du entsprechend den anderen König einzufangen oder zu umstellen. Und das sind schon quasi die Regeln. Alles andere steht auf den Karten, mehr oder weniger. Was wir tun, ist nichts anderes, als in den ersten Runden unsere Leute zu bewegen auf dem Spielfeld. Das ist ein Hexagon. Und dann dürfen wir rekrutieren, bis wir insgesamt 5 Charaktere haben, inklusive König. Und dann versucht man, sich da einzukesseln und einzufangen. Die Krieger, die wir da rekrutieren können, haben natürlich alle unterschiedliche Fähigkeiten. Fähigkeiten in dem, dass man zum Beispiel sagt, okay, die dürfen sich extra bewegen oder die dürfen ja in einer geraden Linie so weit gehen, wie sie möchten, etc. Also alles das, dass man halt sagt, okay, ich versuche mir hier irgendwas zusammen zu designen, dass ich relativ schnell mein Gegenüber unter Druck setzen kann. Und das ist schon das ganze Spiel. Es ist so ein wirklich Kopf-an-Kopf-schachmäßiges Spiel, würde ich sagen, daher auch abstrakt. Es hat mich entfernt, ich weiß nicht, ob du das Spiel noch kennst, an Onitama von 2014 erinnert. Das war so dieses chinesisch-asiatisch angehauchte Spiel, wo man dann eben auch sein Sensei hatte oder sein, ja, sag ich, bleib mal beim Terminus König und dann so ein paar Jünger nebendran und die konnten sich dann entsprechend bewegen, wie Karten eben gezogen worden sind und weitergegeben worden sind. Das ist da nah dran, aber am Ende des Tages ein komplett anderes Spiel. Ich würde auch sagen, in Sachen Komplexität ist Onitama nicht so weit oben und Leaders ein Stückchen weiter oben. Also für mich.
Also Onitama soll höher sein?
Nee, Leaders ist höher.
Leaders ist höher, ja, das stimmt.
Genau. Ja. Das, und also, Komplexität knapp bei 2 von 5. Aber super schnell erklärt und spielst es an die 10 Minuten eine Partie, bist aber genau dann wieder dran, ach komm, lass jetzt nochmal machen und sind genug Krieger und Kriegerinnen dabei, dass es immer ein anderes Spielgefühl ist. Ja, du wolltest was fragen?
Nur weil ich geatmet habe.
Bestimmt geatmet.
Ja, also ne, klingt ja so schnell auf die Mütze geben und so, aber trägt sowas dann auch? Oder ist das mehr so ein Opener? Also sprich, hast du es für den ganzen Abend oder so ein Opener-Absacker, wenn es ja nur 10 Minuten geht?
Also sowohl als auch. Also tatsächlich, wenn du auf solche Spiele stehst, so schachmäßig, ist das tatsächlich etwas, was auch länger trägt. Ich habe dieses Spiel meistens so unter 10 Minuten durch, ja. Und dann spiele ich es vielleicht noch 2-3 Mal und dann habe ich so eine schöne halbe Stunde mit meinem Gegenüber da verbracht. Dann würde ich auch zum nächsten Spiel gehen. Aber es gibt durchaus auch Partien und da einen schönen Gruß an Stefan. Da haben wir ein bisschen länger dran geknapst, weil wir wirklich da nachgedacht haben und wirklich das war so ein Kopf-an-Kopf-Ding, da haben wir uns echt lang aneinander gerieben und bis dann irgendeiner dann einen Fehler gemacht hatte und, also er, und man dann...
Ja, so ganz schnell hier mal eingeworfen. Grüße geht raus.
Nee, genau, und so gewinnt man das Spiel dann auch, ne, also Es kann kurz gehen, es ist auch meistens so, und es kann aber auch in seltenen Fällen länger sein. Es war aber nicht es war nicht weniger spannend. Das war eher viel spannender oder eines meiner spannendsten Partien. Was soll ich sagen? Also leichte Regeln, eine Premium-Anmutung durch die Box und das Material. Also die Box ist ganz cool tatsächlich. Du öffnest die wie eine ganz normale Box, aber du hast einen kleinen Schuber drin, wo die ganzen Krieger und die Könige dann drin stehen. Es ist schnell gespielt. Für mich ist es einfach eine glatte 8 von 10.
Oh, das ist viel. Trägt denn das Thema? Also sprich, fühlt sich das Thema auch so wie eine Schlacht an oder ist es eigentlich egal, was du da drüber legst? Ich meine, das hast du ja öfters, das Problem. Das hatten wir ja schon mal besprochen, so ne? Spiele. Trägt das Thema, trägt es nicht?
Es ist ein abstraktes Spiel am Ende des Tages. Ne? Also da hättest du auch was anderes drauflegen können. Du hättest ein Tierthema, Naturthema meinetwegen draufsetzen können. Ja? Aber die Anmutung, wie du das Ding da hast, ja, das ist halt echt cool. Und, und du hast halt, der Plot ist, wir sind 2 Könige und wir möchten da kein Blut vergießen. Deswegen gibt es dieses One-to-One-Battle, statt jetzt irgendwie Armeen da gegeneinander das austragen zu lassen und viel Blut vergießen. Und so ist es halt aufgesetzt. Aber es ist halt ganz cool gemacht. Vor allem, also es gibt zum Beispiel den Meuchelmörder.
Okay. Meuchelmörder, ja.
Normalerweise musst du ja gewinnst du, indem 2 deiner Krieger oder deines Königs um den anderen oder neben benachbart zum gegnerischen König steht, dann hast du gewonnen. Mit Meuchelmörder reicht es nur, wenn er daneben steht. Ah. Natürlich, okay. Und da guckst du natürlich, ah, der kommt mir bitte nicht nah, dann versuchst du den zu blockieren etc. Das ist halt wirklich dieses Katz-und-Maus-Ding.
Also da hast du so Kontercharaktere drin sozusagen. Also du kannst jetzt auch kontern wahrscheinlich, ne? Oder?
Also es gibt zum Beispiel noch so einen Bullen, so einen Minotaurus, der schubst dich sogar weg. Der kann sich auf deine Position stellen und dann schubst er dich nach hinten weg.
Also, kannst du da schubsen kontern? Oder
nee, also kontern nicht. Das ist einfach nur Special Abilities.
Ah, okay.
Und zum Beispiel den Namen weiß ich nicht mehr, Pfeil und Bogen, der kann quasi über einen anderen den König treffen. Ne? Das ist dann quasi als Vera benachbart.
Ja.
Und das sind halt solche Geschichten. Oder die Leibwache, die kann sich selbstständig bewegen und dann halt zum König eilen. Also das
klingt cool.
Genau.
Was würdest du sagen? Ist es sehr strategisch oder eher glückslastig? Je nachdem. So.
Also glückslastig, also, das ist ja schön bei dem Abstrakten. Es ist kein
Glück dabei.
Kein Glück.
Nicht großer Glück.
Es hat keinen Zufall.
Okay.
Es hat keinen Zufall. Glück ist ja eher, so definiere ich das. Zufall ist tatsächlich mathematisch. Aber Glück ist, wenn du etwas nicht siehst, was ich sehe, und du machst es nicht, dann habe ich Glück gehabt, dass du es nicht gemacht hast.
Ja, okay. Ja,
das und das ist das Spiel. Also das das trägt das Thema. Anmutung ist cool. Es hat auch so ein paar goldschimmernde Elemente da drauf. Was ich auch ganz cool finde, du siehst immer auf, also die sind, ja, sind so Pappaufsteller, aber mit Holzbase. Mhm. Und auf der einen Seite ist es weiß, auf der anderen Seite ist es schwarz und du hast immer die schwarze Seite zu dir und schaust immer auf die weiße Seite deines Gegenübers. Dann weißt du auch ganz genau, was jetzt dir ist und was nicht. Genau.
Ja, gucke ich mir gerade mal an, ja. Das werdet ihr jetzt gerade nicht sehen, aber ich habe es mir kurz angeguckt. Ansonsten seht das auch auf BGG, da könnt ihr auch immer ganz gut gucken.
Genau. Ja, dann mache ich mal die Credits. Genau, Leaders, 2025 rausgekommen, 2 Personen, 10 bis 45 Minuten, ab 10 Jahren, Komplexität knapp 2 von 5. Designer ist Hugo Frenot, Artist ist Xavier Durand und rausgekommen bei Wonderbow Games im Deutschen.
Schon dieses Jahr? Letztes Jahr hast du gesagt.
Letztes Jahr, genau. Ist zur Spiel rausgekommen. Genau.
Stimmt, das Cover, das kenne ich irgendwo, ja, das habe ich schon mal gesehen.
Ja. Aber es ist echt ein cooles Ding. Also,
ja, vor allem, wenn du Schach,
Ja, also brauchst auch kein Schachfan zu sein, ne? Aber so
ein, ich bin aber Schachfan, deswegen passt das.
So. Genau.
Ja, nee, sehr cool.
Dann wärst du mal dran.
Ja, dann bin ich dran. Dann gehe ich zu einem kleinen Kartenspiel. Und zwar The Lie von Cosmos Games. Oder im Englischen, das ist bei Devir erschienen. Ja, The Lie ist einfach ein ganz kleines Kartenspiel. Da habe ich ganz am Anfang, da muss man schon mal die Geschichte dazu erzählen, gedacht, wir müssen uns belügen. Dann dachte ich mir schon, das kann nichts für meine Frau sein, weil sie so schlecht lügen kann.
Aber das denkst nur du.
Ja, vielleicht. Das kann auch sein. Wenn du es so sagst. Dann
zum Moment.
Ja. Es ist aber so, dass die Karten lügen. Also wir legen nämlich die Karten in die Tischmitte auf so einen Haufen, ne? Die werden so schön ein bisschen verstreuselt in der Tischmitte. Und dann ist es unser Ziel und die haben eine schwarze Rückseite mit einer farbigen Zahl hinten drauf. Entweder blau, grün oder gelb oder rot. So, jetzt ist aber die Problematik dahinter, es kann alles auf der anderen Seite sein. Und das ist die Seite, mit der du spielst. Auf der Seite kann, das Einzige, was sie dir angibt, ist, es könnte die Farbe sein, also es könnte blau sein, wenn es jetzt zum Beispiel hinten blaue 1 drauf wäre, dann könnte es die blau auf der anderen Seite sein, aber eine ganz andere Zahl. Es könnte aber auch eine 1 sein in einer ganz anderen Farbe. Und das ist das Problem. Und wir müssen so schnell wie möglich 12 Karten auf die Hand ziehen aus dieser Mitte, aber alle gleichzeitig. Und jetzt kannst du dir vorstellen, das Spiel ist für 2 bis 6 Spieler. Macht das mit 2 Spielern, kommt man sich nicht ins Gege. Macht das mit 6 Spielern, wird es sehr chaotisch. Genau. Und sobald der erste 12 auf der Hand hat, sagt er, ich habe 12 oder fertig. Und dann dürfen alle anderen weiterziehen, haben aber dann alle Zeit der Welt. Es geht nämlich nur darum, wer beginnt die nächste Phase. Weil die nächste Phase ist nämlich so, also was man vorher noch beachten muss, wir dürfen die Karten nicht sortieren. Das ist so, wie wir sie ziehen, müssen wir sie rechts oder links in unsere Kartenreihe einordnen. Wir dürfen nirgendwo in die Mitte dazwischen schieben, weil das ist nämlich in der Phase 2 wichtig. Wir spielen dann eine, der anfängt, spielt eine Karte aus und die muss überboten werden. Aber die muss mit derselben Farbe überboten werden. Das heißt, wenn du eine 2 ausspielst, kannst du dann eine 4, also 4 ist das Höchste, was du ausspielen kannst, sozusagen, damit überspringen. Aber wenn Karten nebeneinander sind, also eine gelbe 1 und eine gelbe 2, dann ist das eine 12. Die kannst du auch ausspielen, damit kommst du auch wieder rüber. Dementsprechend versuchst du natürlich, die Reihen so nebeneinander zu ordnen, dass du große Zahlen hast. Weil das Ziel ist es, die Hand als erstes wegzukriegen, die 12 Karten. Und jeder, der dann halt immer raus, der Höchste, fängt immer wieder an. Das heißt, der kann natürlich vorgeben, was ist die nächste Karte. Und so kann er natürlich strategisch seine Karten loswerden.
Es klingt nach einem Stichspiel am Ende des Tages.
Ja, das ist auch ein bisschen Stichspiel dabei, also, weil du musst halt immer die Farbe schon bedienen. Die Farbe muss schon bedient werden und es muss höher sein, auch das. Ja, also genau. Du hast schon den Stichaspekt da am Ende in der zweiten Phase.
Du kannst ja dann auch so ein bisschen antizipieren und planen, wie die Karten dann entsprechend sind, oder?
Ja, du kannst ja versuchen, du siehst die ja in der Mitte, du kannst ja hoffen, wenn du jetzt eine grüne Zahl auf der Hand hast, ja, da liegt eine grüne 2, ich drehe sie mal um und hoffe, dass es wenigstens grün ist. Kann natürlich schief gehen. Kann natürlich auch eine gelbe 2 dann sein. Da musst du sie halt irgendwo dazwischen legen. Und das ist natürlich ein Glücksaspekt, aber es geht halt super schnell. Weil das machen wir dann 3 Runden lang. Und wir nämlich jeder, der gewinnt eine Runde, der die Handkarten sozusagen als erstes weg hat, darf sich aus dem restlichen Haufen, der da auch in der Mitte liegt, 3 Karten ziehen. Aber nicht angucken. Die legt er einfach zu sich zur Seite und das sind seine Siegpunkte am Ende, wenn er so umdreht. Was auf der anderen Seite ist, weil da musst du auch wieder drauf achten. Lügt die Karte und ist die 1 ist vielleicht eine 4 oder ist die 1 vielleicht doch nur eine 1? Ne? Da musst du halt dann wieder nachgucken. Und dementsprechend kann am Ende, selbst wenn du die ganze Zeit gewonnen hast und der andere hat vielleicht nur einmal gewonnen, kann da ganz andere Karten rauskommen, weil du nur 4 gezogen hast und du nur 1 in den anderen Runden, wird's kritisch, dann verlierst du trotzdem. Und das ist halt...
Also ein bisschen Chaos.
Totales Chaos, aber total lustig. Also es ist eigentlich ein Partyspiel, muss man sagen. Ne? Hat total Fun gemacht. Wir haben es jetzt nur zu zweit gespielt. Da muss man sagen, da kann es das Potenzial nicht so ausspielen. Aber man merkt genau, wie es ist, wenn du es mit mehreren Leuten spielst. Ja, weil du einfach so, dann dieses Chaos da ausbricht. Also... Dementsprechend werde ich auf jeden Fall weiter testen. Deswegen kann ich jetzt erstmal nur sagen, von ein paar Partien, die wir zu zweit gespielt haben. Aber cooles Ding ist, ich komme erstmal zu den Facts. 2 bis 6 Spieler, hatte ich ja schon gesagt. 15 bis 25 Minuten ab 8 Jahren. Deswegen, Kids können es auch mitspielen. Schwierigkeitsgrad ist halt nicht wirklich schwierig.
Ich wollte gerade sagen, 1,2. Das kannst du auch ein bisschen früher oder jünger spielen, oder?
Ja, Community sagt auf BGG auch mit 6. Also deswegen denke ich auch. Ja, ist bei Cosmos erschienen. Eugeni Castano hat es rausgebracht und Artist Noelia Jimenez. Ja, ist im Englischen bei Devia erschienen, genau, und im Deutschen bei Cosmos.
Bei Cosmos.
Ist ein schönes kleines Minispiel.
Aber Karten lügen? Das habe ich von Frau Futura ganz anders erklärt.
Ja, das stimmt. Also wenn man so anfängt.
Willkommen auf dem Esoterik-Kanal.
Aber lügen die nicht auch? Oh, nee, das wäre jetzt eine andere Diskussionsgrundlage. Ich möchte jetzt hier keinem zu nahe treten.
Basti, ich habe hier die Karten für dich gelegt.
Ah, okay. Was sagen sie denn?
Ich sehe.
Genau, was ist denn meine Wertung? Was sagen die Karten denn?
Eine 7 von 10.
Ja, hast recht. Oh, die Karten sind gut. Ja, stimmt. Kennst mich gut, oder die Karten.
Nein, du gibst ja auch meistens 7 bis 8, ne? Also,
ja, das stimmt.
Das klang für mich nach einer glatten 7.
Ja, das stimmt. Ist es auch.
Ah, schön.
Ja, dann. Kannst du mal zu deinem nächsten. Was hast du denn noch dabei?
Ich komme jetzt im Kennerspielbereich und zwar habe ich dabei Kilia. Nachdem uns ja der liebe Daniel von den Brettspielbuben oder wie heißt seine Möwe da? Ach so, Nordgeek. Grüße gehen raus, mein lieber Daniel. Er hat ja in unserer, ja, was schenken wir uns an Weihnachten Folge, ja, das hochgehypt und jedem empfohlen. Und er hat ja auch ein wirklich schönes Regelvideo dazu gemacht. Also da gerne mal reinschauen auf YouTube. Das war echt, fand ich echt super gut und professionell, ja, produziert. Also es ist nicht nur einfach ein blödes Erklärvideo, sondern kommt ja aus der Gegend und dann hat er ganz viel da auch einfließen lassen von, ja, als Lokalpatriot. Das, also mit viel Herz. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Mhm. Aber dank ihm habe ich natürlich FOMO gehabt und muss es dann auch mir unbedingt mal anschauen. Und ich muss an der Stelle sagen, ich wurde auch wirklich nicht enttäuscht an der Stelle. Was haben wir denn da? Wir haben ein Spiel, was ja offensichtlich in Kiel spielt.
Was? Hör mal auf.
Genau. Wir sind, ja, ich würde es mal sagen, Kaufmänner und versuchen hier uns dann entsprechend unser Tableau zu entwickeln. Ist eigentlich ein Multi-Use-Card-Spiel mit ein bisschen, ja, Tableau-Building-Aspekten an der Stelle. Wenn wir dran sind, nehmen wir uns eine Karte aus der Auslage. Das, wie gesagt, sind Multi-Use-Cards. Also du kannst sie entweder an einer vier, also je nach Art der Karte, Verzeihung, an einer der vier Aktionsfelder dran setzen, muss es dann entsprechend zahlen und dann kannst du halt, ja, stärkere Aktionen ausführen. Genau, du kannst eine Händleraktion machen, also dass du Karten einfach nicht die Vorderseite nutzt, sondern die Hinterseite. Dann hast du nämlich auf deinem Tableau noch die Möglichkeit, hier dir bestimmte Waren käuflich zu machen, ne, dass du halt auch sagen kannst, wenn ich kann auch Geld gegen eine Ware tauschen, also dass du die dann auch, wenn du da mal eine Nöte hast, die zu nutzen, um Aufträge, weil am Ende des Tages bist du nur dabei, Aufträge zu erfüllen, dann kannst du die dann entsprechend kaufen. Ansonsten versuchst du dann auch zu produzieren. Genau. Also wir können Universitäten ausbauen, unsere Werft ausbauen. Werft ausbauen ist, dass wir unser kleines Boot, dazu komme ich auch gleich noch, etwas größer gestalten können. Also am Anfang haben wir nur ein kleines Loch im Boot. Das hört sich jetzt schlimm an. Ein Boot sollte kein Loch haben, aber du sollst drunter sehen, was drunter abgebildet ist, weil das bekommst du in der Ratsphase, komme ich gleich zu. Und durch die Werftaktion kannst du dir mehr Löcher in das Boot dann freispielen, sagen wir es mal so, oder größere Boote freispielen. Universität gibt dir entweder, ja, zusätzliche Aktionen, was sehr stark ist, was ich in meiner ersten Partie ganz vergessen habe, oder halt für bestimmte Waren Punkte. Im Packhaus kannst du dir deine, ja, Kontoren ausbauen, sagen wir es mal so. Dann hast dann nämlich eine Wegstrecke, die du dann abfährst, wie gesagt, in der Ratsphase. Ich glaube, die brauche ich fast gar nicht mehr zu erklären. Ich habe auf jeden Fall kannst du das dann entsprechend ausbauen und dann hast du das Schloss. Das Schloss bringt dir halt nichts anderes, als du kannst dann Karten in der Auslage auch, also wie soll ich sagen, spätere Karten nehmen, sagen wir es mal so. Die erste Karte ist gratis, die zweite Karte braucht schon zwei Schlösser, sagen wir es mal so, oder Schlosssymbole. Ansonsten musst du es mit Geld zahlen. Die dritte braucht dann noch mehr Geld, noch mehr Schlösser etc. Und wenn du schon eine gewisse Anzahl Schlösser hast, dann sind die Karten, die dann ausliegen, einfach dann billig, beziehungsweise brauchst keine Extrakosten zahlen, um die dann zu nehmen. Also deswegen möchtest du das ausbauen. Genau. Das sind schon die vier Geschichten und da versuchst du jetzt nichts anderes, als möglichst viel Ressourcen zu sammeln, Ressourcen auszugeben für Aufträge, diese Aufträge dann entsprechend zu erfüllen, das sind aber Siegpunkte etc. und eventuell dann auch, um andere Waren zurückzukriegen, also das ist quasi dieser Handelsaspekt. Und wie endet das Spiel? Das Spiel endet... Oder mache ich noch erst die Ratsphase? Moment, ich mache die Ratsphase noch. Ganz vergessen, ganz viel angekündigt und jetzt übersehe ich sie. Nein, du fährst mit deinem Boot oder mit deinem Schiff am Ende der Runde nochmal eine Leiste hoch und in der nächsten Runde wieder runter. Und alles das, was du in dem Sichtfeld oder in dem Sichtloch des Bootes siehst, das bekommst du dann an Ressource für die nächste Runde. Und deswegen, da ist auch so ein bisschen, ja, das taktische oder strategische Element, was setze ich mir da jetzt rein, was werde ich in Zukunft mehr brauchen. Genau, da kann man schon einiges an der Stelle Vorplan. Wie lange spielen wir das Spiel? Wir spielen das so lange, bis jemand seine vier Marker gesetzt hat auf dem Wertungsbogen oder dem Wertungsrädern, nennen sie es in dem Spiel. Geht halt zum Beispiel darum, da hast du entweder also drei Aufträge schon fertiggestellt beziehungsweise erfüllt. Du hast als erstes 15 Geld oder du hast deinen Marktplatz, also diese Handelsaktion, voll ausgebaut oder du hast dein Tableau auf diesen vier verschiedenen Aktionen entweder voll ausgebaut oder bei jeder zwei Ausbauten oder bei zwei, drei Ausbauten. Ne? Und da versuchst du einfach ganz schnell dahin zu kommen. Also du hast am Ende des Tages ist es ein Ressourcenmanagement-Spiel, ein mit Auftragserfüllung quasi, Aufträge, die du erfüllst. Und dann ist es ein Rennen, um das möglichst gut am Ende und schnell gemacht zu haben, um dann die höchste Punktzahl in diesen Wertungen zu bekommen. Und dann zählst du am Ende die Punkte zusammen und dann bist du quasi schon durch mit dem Spiel. Ich hatte, als ich es mir durchgelesen hatte, die Regeln, übrigens die Regeln wirklich super erklärt, passt alles. Regelbuch, Regelheft sehr gut strukturiert, kommst schnell durch. Ich habe mir erst gedacht, so, das Spiel bist du in 20 Minuten durch, was soll das? Ja. Und dann bist du doch eine Stunde da beschäftigt. nicht im Negativen. Also wirklich, du bist dann, das dauert seine Zeit, bis du dann ein bisschen dich da etabliert hast und dann geht's halt immer gefühlt schneller. Das muss ich sagen, ein schönes Kennerspiel. Ne? Also kein gehobenes Kennerspiel, wirklich Kennerspiel, so wie man es sich vorstellt. Und das hat mir echt Spaß gemacht. Und dafür, dass es, ich würde jetzt nicht sagen Erstlingswerk, weil es ist von Lars Eresmann, ich glaube, der hat schon Tippitoppi oder sowas gemacht. Genau, Tippitoppi, also gab es mal bei Schmidt-Spiele. Aber von den Spielen, nee, Tippitoppi kommt erst raus. Also das war sein Erstwerk. Und da muss ich sagen, ein schönes, rundes, gelungenes Spiel.
Oh, okay.
Heraus?
Nee, ja, ich wollte nur eine Frage zu diesen Schiffchen da, mit diesen Löchern drin, ne? Das ist ja so Lochplattenmechanik.
Ja, du hast du hast einen Kanal und fährst den Kanal ab.
Ja.
Und dann hast du dann entsprechend Karten, die du dann unter diese Sichtfenster dann legst und dann fährst mit dem Boot rüber und dann kriegst du da Münzen oder Ressourcen, genau.
Ist das eigentlich, also ist das jetzt so ein genialer Kniff, also aus deiner Sicht, oder würdest du jetzt einfach sagen, das könnte auch eine Tabelle lösen können oder so? Oder ist das einfach nur, weil es schön an aussieht?
Ich glaube, die wollten halt in dieses Spielthema reinkriegen und das haben sie meines Erachtens da gut gefunden.
Das ist mehr so fürs Thema dann.
Würde ich an der Stelle sagen. Also es ist ganz lustig, da hoch und runter zu fahren. Ja, es ist einfach eine angenehme Idee. Spüre ich jetzt, dass ich in Kiel bin? Nein. Nein, also ich hab da jetzt nicht das große Norddeutschland-Gefühl da ausgepackt.
Das wäre dann auch meine nächste Frage.
Genau.
Ob man das auch spürt. Okay, dann
es ist am Ende des Tages ein Eurogame an der Stelle. Ja. Da hätte auch ein anderes Thema draufgesetzt, aber man draufsetzen können. Aber es ist trotzdem schön. Also es ist wirklich ein schönes, rundes Spiel und zumindest mal in meinen Partien jetzt sind wir immer relativ eng an eng rausgekommen, weil du guckst ja dann schon so ein bisschen, was macht der andere. Ich habe aber auch gleich da erklärt, nach der Erstpartie, pass auf, wenn ihr diese Universitätsaktion macht, guckt, dass ihr auf jeden Fall euch auch eine Aktion nehmt, wo ihr eine Doppelaktion ausführen kann. Also Universität erlaubt es dir, eine Karte aus der Auslage zu nehmen, die dir dann ja eine Sonderfähigkeit gibt. Und das ist ganz unterschiedlich, das kann sein, was weiß ich, Weizen ist gleich Holz oder umgekehrt oder Weizen gibt dir, für jedes Weizen, was du am Spielende hast, kriegst du einen Siegpunkt zum Beispiel oder eben jedes Mal, wenn du diesen Bereich ausbaust, darfst du noch eine Karte ausspielen und dann kommst du schon so in Geschichten rein, wenn du das nämlich nicht hast, und dein Gegenüber hat das, da macht er halt zwei oder drei Züge mehr als du und schneller als du, dann kannst du halt relativ schnell mal auch so in die
Dann ist das so ein bisschen der Glücksfaktor dabei, je nachdem, welche Karten du hast. Oder meinst
Glücksfaktor, du siehst halt schon die Auslage. Ich meine, du hast ja keine Karten auf der Hand. Ja, gut, die Karten anderen, sind ja, immer aus der, in der Auslage. Ja, okay, also die sind, ja, die sind,
ist egal, ja.
Der einzige Glücksfaktor ist natürlich, dass da neue Karten dann immer wieder draufkommen und manchmal passen sie zu dir und manchmal passend sind nicht. Aber ich, also da würde ich das würde ich dem Spiel aber an der Stelle verzeihen, wenn du einfach sagst, ich meine, ich will nur sagen, das ist nur dieser Kniff, der schnell mal über Leben und Tod entscheidet bei dem Spiel, also über Gewinnen oder Verlieren. Wenn dem aber jeder bewusst ist, dann trifft man sich da auf jeden Fall auf Augenhöhe.
Also hast du denn da so diesen, dann hast du da, ist das dann so ein bisschen dieser Ärgerfaktor da mit drin oder sozusagen?
Nee, Ärger,
den Leuten, die was wegnimmst? Nee,
ja das, doch, also ne? Du nimmst, ja. du bist auf deinem Tableau solitär, du nimmst natürlich was aus der Auslage weg. Natürlich nehme ich dann eventuell etwas weg, was der andere gerade haben wollte.
Aber eher solitär, meinst du, ne?
Aber diese Interaktion ist nicht so groß da an der Stelle. Also das fand ich ganz cool. Also ich mag das ja.
Ja, ich habe es ja auch noch vor mir, deswegen frage ich so viel, weil ich habe das Spiel ja auch noch hier stehen. Ich will es ja jetzt auch noch mal ausprobieren.
Ja. Nee, aber da kannst du dich auf was freuen. Jetzt habe ich es aber, jetzt muss ich sagen, jetzt habe ich es aber ein paar Mal gespielt, ne? Mhm. Ich habe aber, und das ist so ein kleines Manko an dem Spiel, ich habe aber jetzt auch schon alles gesehen.
Ah, das ist natürlich nicht so.
Was heißt nicht so? Also du kannst das wunderbar ein paar Mal spielen. Das ist, bist dann echt gut unterhalten. Also das möchte ich auch wirklich sagen, ne? Für mich 7/7. 7/10, Verzeihung.
7/7.
7/7. Yay, okay, hör mal da.
Oh, das ist aber ein super Spiel.
7/10, also wirklich ein super stabiles Spiel. Aber ja, Wiederspielreiz ist halt die andere Geschichte. Aber trotzdem Empfehlung an der Stelle, schaut's euch da wirklich an. Kilia, ein schönes Kennerspiel. Einiges an Möglichkeiten, wie man durch das Spiel kommt. Die Multi-Use-Karten sind interessant, dieser Aspekt. Ist ein schönes Ressourcen-Sammel- und Aufträge-Erledigen-Spiel. Mit diesem Rennen-Feeling, ne, dass man als erstes oder die höchsten Punkte absahnt. Cooles Ding.
Oh, okay. Oh, das. Ja, bin ich schon gespannt auf meine erste Partie.
Genau, da gebe ich nochmal die Facts, genau. Kilia, bei Hoch rausgekommen, 2 bis 4 Spieler, 60 Minuten, ab 14 Jahren, das kannst du auch ab 10 schon spielen. 2,5/5 in Komplexität, Designer ist Lars Eresmann, Artist ist Stefan Sonnenberger, genau, 7/10.
Okay.
Dann bist du wieder dran?
Bin ich? Ja, ich werde jetzt ein bisschen cozy.
Aber nicht cozy stickerisch.
Nein.
Nein, gut.
Das habe ich auch hier, möchte es auch noch spielen, aber nein.
da müssen wir uns abstimmen, weil.
Ja, genau, möchte ich ja auch noch.
Ja, genau, richtig. Ja, da freue ich mich schon drauf.
Das wird dann ein Gemeinschaftspodcast wieder mit über ein Spiel reden. Nee, ich habe Daydream mitgebracht. Das ist auch ein sehr cozy Spiel. Also da ist auch die Überschrift schon Zeit für Entspannung. Es ist ein Roll-and-Ride-Spiel und alleine die Aufmachung verspricht schon sehr viel Gemütlichkeit. Also wenn du dir das anguckst, es ist alles so in Pastelltönen gehalten, die Packung. Das fand ich schon sehr cool gemacht. Ich mag ja diesen Zeichenstil. Das ist ja ein bisschen so in den asiatischen Anime-Style, so ein bisschen in die Richtung. Mit einer Tasse Kaffee und einer Katze drauf und so, alles total putzig und süß. Also es ist wirklich da, ne? Lädt einfach so ein zum Verweilen. Ja, dann hast du da, du hast Tableaus. Dieses Tableau, das kommt her wie so ein Faltplan. Kennst du diese Getränkefaltpläne, wenn du im Restaurant sitzt? So kannst du
selbstverständlich. Ne? Ich habe auch das Spiel Food Chain Magnet gespielt. Da hast du das nämlich auch.
Ah, okay.
Also den Faltplan.
Ja, und da sind halt dann unterschiedliche Schwierigkeitsstufen drauf. Das finde ich sehr cool gemacht, weil du kannst wirklich von leicht, mittel bis schwer gehen. Weil du kannst den unterschiedlich dann falten. Du kannst dann entweder nur A spielen, ne, die Seite A. Oder du klappst ihn auf, dann spielst du B und C. Oder du machst A, B, C. Und er hat auch noch eine Rückseite. Selbe dann nochmal weiter. Und das fand ich schon mal sehr cool, weil sehr viel abwechslungsreich. Weil du bei A, bei leicht hast du halt nur so die Grundmechaniken. Da fallen so diese ganzen Sondersachen weg. Bei B, C kommt noch ein bisschen eine Sache dazu. Und dann, wenn du es komplett hast, dann sind es zwei Sachen dazu. Und du hast halt super viel, was du machen kannst noch. Und der Kniff dabei ist, du hast zwei Würfel, ganz normale 1 bis 6. Und wenn du die würfelst, jeder nutzt die. Diese sind einfach in der Mitte für jeden zu haben. Dann hast du so ein Raster. Das hat mich so ein bisschen, sind keine Vierecke, so wie bei Sudoku, aber es hat sich schon so ein bisschen wie ein Kreuzworträtsel, sind die angeordnet, diese Wölkchen. Und die musst du halt füllen mit den Zahlen. Die Zahlen in einer Reihe oder Spalte dürfen halt nie nochmal vorkommen, weil sonst zählt die Spalte oder Reihe nicht. Sie am besten wäre idealerweise, wenn sie aufsteigend wären, also wirklich auch aufeinander folgend, 1, 2, 3 zum Beispiel. Geht auch 3, 4, 5. Ne? Du könntest sogar bis 9 hoch, weil es gibt da so Blätter, die kannst du einsetzen, um plus 1 draufzusetzen. Du darfst auch über die 6 gehen, das ist erlaubt, je nachdem, wie viele Blätter du dafür ausgeben möchtest. Du kannst sogar bis auf 0 gehen. Also du musst nicht die 1 nehmen, du kannst auch 0 nehmen. Du kannst nur nicht auf minus 1, das geht nicht. So, das ist schon mal ganz cool gemacht. Und wenn du das einträgst, bekommst du Punkte oder Striche, die du setzen darfst. Weil wir haben Objekte, die sind oben am Rand und die wollen verbunden werden. Das ist ein bisschen so wie dieses Malen nach Zahlen. Also nicht Malen nach Zahlen, sondern dieses Nachzahlen nachzeichnen. Ne? Dieses Zeichnen. Und dann zeichnest du diese Linien nach. Hast du nur unterschiedliche Zahlen in einer Reihe, dann kannst du nur so einer Schritte machen, sozusagen. Hast du die auch aufeinander folgen, die Zahlen, richtig geordnet, dann kannst du zweier Schritte machen und kannst es schneller auszeichnen und hast, immer wenn ein Objekt komplett umzeichnet ist, zählt es als ein Punkt. Und dann sind ganz oben viele drin, ne? Da kriegst du auch noch Sonderpunkte, wie oder du kriegst noch mal ein Blatt dazu oder du kannst noch einen Strich mehr machen, das kannst du dir dann aussuchen. Halt immer diese Bonuspunkte. Das ist halt nur die einfache Variante. Dann kommen später da noch Felder dazu, wo du dann Noten hast. Da müssen an jeder Note, die Note ist in der Mitte von drei Feldern zum Beispiel, und da muss oberhalb der Note die 3 zum Beispiel sein, da muss links von der Note die 3 sein und rechts davon muss die 3 stehen. Willst aber das natürlich immer noch in den Spalten richtig geordnet haben, um Punkte zu bekommen für die Noten. Dann gibt es Sternbild, was du ausmalen kannst. Dann kriegst du für jeden Stern, der verbunden ist, einen Punkt. Je nachdem, du darfst so viele Striche machen, wie hoch die Zahl da drin ist. Das ist eigentlich super smooth und schön. Und wir haben, egal wie viel, wir haben da jetzt echt schon, wir haben jetzt jede Schwierigkeitsgrad ausprobiert und wirklich hoch und runter schon gezockt. Und wir sind immer punktetechnisch maximal 3 Punkte so auseinander gewesen. Also das ist wirklich so ineinander verschachtelt. Total cool. Es ist super gemütlich, muss ich sagen. Also du hast auch gar keinen Hass, weil du machst das alles so für dich.
Du hast auch gar keinen Hass.
Nein, das hat man ja öfters, wenn du so große Spiele ballerst oder wenn du dann dich wirklich da angeschränkt hast, du willst das und das haben. Aber du bist so mit deinen Zahlen da beschäftigt, dass du da überhaupt nicht so drauf guckst, was der andere tut. Es gibt in einer einzigen Variante, in der schwierigen Variante, so einen Wettrennmechanismus. Wer das erste schafft, kriegt 5 Punkte und der zweite kriegt nur noch 2 Punkte. Das gibt es. Da musst du so große Raster ausfüllen in einer Farbe. Dann ist es schon ein bisschen so, dass du guckst, was der andere macht, ne, ob der da noch hinkommt. Und es endet, sobald einer alles vollgeschrieben hat. Also wenn alle Zahlen eingetragen sind, endet es. Und obwohl das halt dadurch endet, ist es egal, weil meine Frau hat es zum Beispiel fertig gemacht und ich hatte trotzdem gewonnen, obwohl ich noch 3 Zahlen über hatte. Also das heißt nichts, ne? Nur weil du da noch was über hast, wenn du dann vorher anders gewirtschaftet hast oder so. Klar, andersrum geht es natürlich auch. Hat mir aber sehr gut gefallen und was richtig cool ist, in der Packung gibt es einen QR-Code zu YouTube mit 35 Minuten Audiodateien mit Musik, so richtiger, smoother, gemütlicher Musik, die genau für das Spiel gemacht wurde.
Cozy Jazz, Daydream, ja, genau. YouTube.
Genau.
Playlist.
Das fand ich auch sehr cool. Also hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen.
Also mich hätte ja so das Cover sowas von gar nicht angesprochen.
Ja, das habe ich mir gedacht. Mich schon, weil ich mag halt diesen Touch. Aber das ist
ein bisschen, ja, so Japanese-Manga-Style, ja, würde ich schon ein bisschen sagen.
Ja,
ne?
Und da bin ich ein großer Fan. Ich bin ein großer Anime-Fan.
Ja, also Anime ja auch, aber das ist ja irgendwie so, na, also Roll and Ride bin ja immer ein Fan von. Aber wenn jetzt jemand sagt, es ist halt ein cozy Roll and Ride, dann würde ich so, okay.
Nicht, aber es ist schon sehr knifflig mit den Zahlen. Also das alleine da mit den Wolken da eintragen. Also es ist nicht ohne dann zu wissen, wo. Du kriegst halt 2 Startpunkte, die werden am Anfang gewürfelt, die darfst du irgendwo eintragen. Und ab dem Moment darfst du halt nur noch angrenzend an diese Zahlen malen. schreiben. Und das wird, ist das Problem, weil sobald du nämlich zweimal die 5 in einer Reihe hast, bist du geratzt. Dann zählt die gesamte Reihe nicht. Das ist das Problem. Dö-düm. Genau. Deswegen, also da muss man schon sagen, es hat auch eine sehr große strategische Tiefe, fand ich. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ich bin ja auch riesiger Roll and Ride-Fan, deswegen.
Die Frau Futura gibt dem eine 7,8 bis 8.
Ja komm, wenn du jetzt bist, leg dich fest.
Ich hätte dann gesagt, dass du eine 8 sagst.
Ja, sage ich auch. Ja, sage ich bei dem Spiel, ja. Weil das haben wir jetzt wirklich sehr häufig gespielt, muss ich sagen. Ich habe das noch gar nicht so lange. Ich habe das, glaube ich, seit vorgestern. Ja, also wo der Podcast jetzt rauskommt, habe ich es dann schon länger. Aber das haben wir echt häufig gespielt. Das ist auch, genau, Facts dazu, 1 bis 5 Spieler, 15 bis 30 Minuten, ab 8 Jahren. Und ja, das können, aber dann mit den Zahlen wird schon knifflig. Man muss da auf jeden Fall dann gut das umdenken können. Ansonsten, wie gesagt, vom Lernen, ne, her ist es eine 1,5, ist auch so. Ist keine starken Regeln. Liegt dann eher in der Umsetzung. Designer Anthony Perron und Benoit.
Aber, und da wieder, und da muss man jetzt wieder an deine eigene Nase greifen, weil ich ja immer sage, das Beige ist geil, ja. Don't judge a book by its cover, weil Anthony Perron und Benoit Turpin haben auch ganz bekannte Spiele gemacht. Der Benoit Turpin, der hat Welcome To gemacht. Die Welcome To-Serie hat er gemacht.
Ja.
Ne, also ja. Auch bekanntes Roll'n'Ride. Und Anthony Perron hat,
hat Hofverrat,
Hofverrat gemacht, genau. Und der hat ein Spiel, was ich auch hier mal ein Spiel gemacht, was ich ganz lustig fand tatsächlich. Rubber, Paper and Scissors.
Stimmt. Ja.
Das war ein Schere, Stein, Papier, Tic-Tac-Toe-Hybrid. Du, es hat geklappt.
War gut.
War lustig. Es war so unkonventionell, dass ich schon gesagt habe, ja, cool. Also nichts Großartiges, Besonderes, aber hey, es ist mir in Erinnerung geblieben.
Ja, das Hofverrat war ja auch ein super Ding. Also muss man ja auch sagen.
War ganz lustig tatsächlich, ja.
Ja. Und Dive, das war eher für Kinder, meine ich. Das war doch das mit dem Tauchen. Und
das habe ich nicht gespielt. Da kann ich leider nichts zu sagen.
Genau, mit diesem unterschiedlichen Schablonen, wo du die Tiere dann von oben zwar siehst, aber du weißt nicht, in welcher Ebene die sind und so.
Achso, du hast dann so ein Guckloch durch ein Boot, oder wie?
Nee, da liegen ganz viele durchsichtige...
Um auf Kegel wieder zurückzukommen.
Ja, genau. Nee, da liegen ganz viele durchsichtige, wie heißt es so, transparente Plättchen. Und auf jedem ist was gezeichnet und du musst halt wissen, wo ist der Hai und wo ist er nicht, in welcher Tiefe. Da die aber alle übereinander liegen, wusstest du nie, in welcher Tiefe der ist. Die sind nämlich dann auch unterschiedlich von der Farbgebung gezeichnet worden. Deswegen, das war auch ganz interessant. Nur, da war das Problem, dass sich irgendwann diese Transparente irgendwie so abgegribbelt hatten und dann hast du nichts mehr erkannt und dann ist Shell in dem Spiel, muss man sagen. Ja. Nee, das stimmt. Ja, ist ja auch ein französisches Unternehmen, ne? Disto Studio, meine ich. Zumindest war auch die YouTube-Page aus Frankreich.
Ja, dann.
So gesehen, ja, ist im Deutschen bei Asmodee erschienen.
Noch dazu. Sollte ich mir vielleicht dann doch nochmal anschauen.
Ja, würde ich dir auch.
Eieieiei.
Das ist auch eigentlich, finde ich, ist das nicht schon eher auch in diese französischen Zeichenstil, den du auch eher so magst?
Na, ich bin ja der Fan von den franco-belgischen Comics.
Tim und Struppi. Ja, okay, das ist er nicht.
Das ist
neue Stil davon.
Ja, der neue Stil, da hast du viel davon.
So eine Mischung aus Anime-Stil und diesem französischen, finde ich schon. Ja. Also, ja. Nee, cooles Ding. Mag ich. Ist auf jeden Fall schon mal eingeplant für den nächsten Urlaub.
Nee, cool. Roll'n'Ride sind immer was Cooles und wenn man da einen guten hat, ist es...
Und es gibt Wölkchenschwämmchen.
Damit hast du mich auf jeden Fall jetzt absolut...
Und super, was man wirklich sagen muss, die Stifte sind super, weil du kennst doch immer diese dicken Stifte, ne, wenn du irgendwo was reinmalst oder so. Und die sind vorne wirklich spitz und die gehen auch nicht kaputt, selbst wenn du ein bisschen drauf drückst und so. Ich fand die toll. Das muss ich sagen. Also es fühlt sich richtig gut da an, mit zu schreiben. musste man hier mit den Zahlen ja auch, wenn du da so dicke Dinger da reinballerst. Genau, ne? Aber das war richtig gut.
Und du hast jetzt ja hier wieder, deswegen sagst du auch Schwamm und das Ganze, auch wieder Tableaus, die du abwischen kannst. Ne?
Genau, abwischbare Tableaus sind das. Stimmt, das ist ganz wichtig, weil es gibt ja bei Worldwide auch Zettel. Hast du recht.
Ja, stimmt, ganz vergessen. Tatsächlich. Ja. Gut, ja, dann mache ich doch mit meinem letzten Spiel für heute weiter.
Bin ich gespannt.
Was ist es? Trommelwirbel. Forestry.
Oh, da habe ich Fragen.
Forestry. Forestry. Und ich weiß, das hat ja zumindest mal bei dem einen oder anderen sehr bekannten Influencer zu einiger Verstimmung geführt, was ich so nicht wirklich nachempfinden kann. Aber dann können wir gleich gerne noch mal drauf eingehen. Was ist es? Es schimpft sich an der Stelle, ne? Ein nachhaltiges Strategiespiel für 1 bis 4 naturverbundene Forstleute. Und eins möchte ich jetzt mal gleich vorausschicken. Also ich gehe unheimlich gern durch den Wald spazieren. Ich mache, was ich auch regelmäßig tue. Ich komme auch aus einer Familie, die sehr viel mit Holz oder aus der Holzwirtschaft kam, zu tun hat. Und ich finde das Regelheft wirklich richtig, richtig cool. Da gibt's so viel Informationen oder sehr viel Informationen auch um den Wald, um eben Wälder zur Zukunft oder Holz als Baumaterial oder als Material per se. Also ich würde schon fast sagen, die Hälfte oder ein gutes Drittel des Regelheftes sind solche Informationen über Holz und den Wald und über die Forstwirtschaft an sich. Also da großes Lob an der Stelle, das nochmal da reinzubringen und einfach auch nochmal dem einen oder anderen, der sich vielleicht nicht so damit auseinandersetzt oder nicht auskennt oder es nicht kennt, hier ist nochmal nachlesbar zu machen. Das gleich ganz vorne hingestellt. Was tun wir? Wie gesagt, wir sind Forstleute. Wir haben an der Stelle die Möglichkeit, über 9 bzw. 10 Runden, also in einem Standardspiel oder Einsteigerspiel, spielen wir 10 Runden und im fortgeschrittenen Spiel, was eigentlich das Standardspiel sein sollte, für mich sind es 9 Runden. Und was machen wir am Ende des Tages? Wir haben ein Tableau vor uns. Jedes Tableau hat, wenn man es in ich also sagen wir es mal so, ich erkläre jetzt nur das Fortgeschrittene mal kurz, weil das Standard, das nimmt ein paar bisschen Komplexität raus, aber im Spiel an sich verändert sich nicht allzu viel. Also unser Tableau ist asymmetrisch, also wir haben alle eine bestimmte Fähigkeit oder eine bestimmte Geschichte, wo wir extra Boni bekommen, die wir auch bitterlich brauchen in diesem Spiel. Und wenn wir dran sind, geben wir Aktionspunkte aus. Wir haben eine Leiste auf unserem Tableau mit Aktionspunkten. Wir fangen mit 3 Aktionspunkten an. Die können wir aber hochbauen bis zu 6 Aktionspunkte. Und was machen wir da? Wir können unsere Erntemaschine im Wald bewegen. Sehr schön. Wir haben ein rundes Spielbrett, auf dem dann einmal in der Mitte der Wald abgebildet ist. Wir haben eine um den Wald herum die Sägewerkaktion und dann die Punkteleiste, nur dass man sich das mal bildlich so weit vorstellen kann. Und wenn man dran ist, wie gesagt, kann man seine Erntemaschine bewegen. Wir können Holz fällen, wir können aber auch wieder aufforsten. Und warum machen wir das? Wir möchten natürlich auf der einen Seite Holz fällen, weil wir dieses Holz weiterverarbeiten wollen, um Aufträge zu erfüllen, um dann wieder Punkte zu bekommen oder weitere Ressourcen. Und aufforsten tun wir auch. Warum? Wir müssen natürlich auch gucken, dass der Wald in der Hinsicht im Gleichgewicht bleibt und dass dann auch hier Holz wieder zum Fällen da ist. Aber auch wird hier das Thema wieder Aufforstung auch nochmal extra belohnt, indem man dann quasi über Zeit dann wieder extra Boni bekommt. Da gibt es nämlich eine Leiste oder so einen Kreis, den man abläuft. Für jeden Stern, den man bekommt, darf man da einen Schritt weitergehen. Und wenn du 6 Schritte getan hast, dann bekommst du einen Bonus. Genau. Dann können wir den Wald schützen. Da gibt es eben so drei Plättchen, die werden auch immer, wenn eins weggenommen wird, wird dann wieder eins aufs Board gelegt. Das soll nochmal quasi diesen Wallschutz nach vorne bringen oder so, ja, vielleicht auch das, was das abbilden, was eigentlich ein Förster tut. Das ist die Durchforstung, also Stabilisierung des Bestandes oder den Baumhöhlenschutz. Ne, man lässt ja manchmal Bäume einfach auch, wie heißt es, verrotten, beziehungsweise ja, natürlich seinen Lauf überlassen, ja, weil das ja auch ein Lebensraum, ne, für Tiere etc. ist. Und dann gibt es noch Kalkanstrichplättchen, genau. Diese Plättchen, das ist jetzt, ja, man hat natürlich versucht, auch von Eurogame ein Thema draufzusetzen. Ich kann mich mit dem Thema identifizieren, deswegen finde ich es auch ganz, ganz toll. Aber am Ende des Tages sind das Plättchen, für die du auch nochmal Boni bekommst. Und das ist meines Erachtens, wo man auch sagen kann, dass das Spiel sich mit dieser Nachhaltigkeit im Wald oder in der Forstwirtschaft wirklich auseinandersetzt, ist einmal das Thema Wiederaufforstung als Aktion und eben die Waldschützenaktion, die dir auch nochmal Boni oder übermäßig Boni gibt. Daher. Genau. Dann gibt es die Möglichkeit, den Wasserlauf zu verändern. Das ist dann eher was für, ja, um bestimmte Multiplikatoren freizuschalten fürs Spielende. Und dann gibt es Sägewerkaktionen, wo ich dann eben hauptsächlich Ressourcen bekomme, neue Aufträge bekomme und das Holz, was ich gefällt habe, eben auch in verschiedenen, wie heißt es, ja, verschieden weiterentwickeln, sondern weiterverarbeiten kann. Genau, ob das jetzt zum Beispiel gehobelt wird oder geweißelt wird, genau, das sind dann halt die verschiedenen Holzarten und Beschaffenheiten des Holzes, die wir dann brauchen, um Aufträge zu erfüllen, was wiederum auch eine Aktion ist. Genau, jetzt habe ich ganz viele Aktionen erklärt, etc., nur dass ihr, aber ne, es gibt einiges an Aktionen, deswegen kann man schon sagen, dass es ein Expertenspiel ist oder zumindest mal ein Kennerspiel Plus. Bei 3,3 von 5 ist es genau, ja, in diesem Bereich anzusiedeln. Was wir auch machen können, ist es eben auch, wir können Zielkarten bekommen wir über verschiedene Aktionen oder als Bonus. Die kannst du auch entweder sammeln, um Siegpunkte, zusätzliche Siegpunkte am Spielende zu haben, oder du setzt sie dann hier und da entsprechend ein. Und was du halt versuchst, ist eigentlich dein Tableau ein bisschen weiter zu entwickeln. Du kannst Häuser bauen, also Waldgebäude bauen. Du kannst aber auch Sägewerkplättchen upgraden und da eben dein Häuschen draufsetzen. Das wie bei anderen Spielen auch. Du hast da was gebaut und wenn da jemand drauf geht, dann kriegst du noch einen Bonus, weil jemand da drauf gegangen ist. Also diesen Aspekt des Spiels. Genau. Du versuchst so gut wie möglich die Sachen da hinzukriegen. Du versuchst dein Tableau zu entwickeln, um möglichst viele Aktionspunkte freizuschalten, weil du kannst jetzt einfach auch nur 3 Aktionen pro Runde haben. Du kannst aber dir welche freischalten, dass du 6 Aktionen hast. Und was du auch noch machen kannst, sag mal, du hättest 6 Aktionen, du könntest dann auch bis zu 2-mal pro Zug dir extra Züge kaufen. Da kannst du insgesamt 8 Züge extra machen, wenn du das Geld hast. Geld ist ein bisschen rar bei dem Spiel. Und dann hast du relativ viel Dinge, die du tun kannst. Und das finde ich extrem cool. Das ist einfach viel Gehirnschmalz reinzustecken, viel nachzudenken, wie kriege ich das jetzt halbwegs so verbunden. Du hast einen gewissen Teil Interaktion auf dem Hauptfeld. Jeder hat zwar seine eigene Erntemaschine, aber wenn ich jetzt nur abernte, ja, wo jetzt vielleicht jemand anderes genau diese Birke gebraucht hätte, die ich abgeerntet habe, dann muss er die wieder erst aufforsten, damit er sie abernten kann. Also das sind solche Geschichten. Mhm. Genau. Der Kritikpunkt jetzt, wenn ich nochmal zu dem Kollegen Hunter kommen darf.
Ja, das wollte ich jetzt als nächstes auch fragen.
Ich glaube, der große Kritikpunkt war ja nicht das Spiel selbst.
Das war Greenwashing.
Das Greenwashing. Genau. Ich sehe das Greenwashing hier tatsächlich nicht so stark, aber das mag natürlich jeder selbst bewerten, wie er mag. Das ist absolut legitim. Das Spiel zeigt dir ja nicht irgendeine Zeit auf. Ne? Das ist das, was ich mir so ein bisschen denke. Und ja, du kannst natürlich sagen, dass du dich daran störst, dass in einer Aktion, sag mal, du hast zwei Aktionspunkte und in der ersten Aktion machst du den Baum weg Und der zweiten Aktion forstest du wieder auf. Oder du, oder genau umgekehrt, weil das ist eher das war genau das, was ich meinte. Er forstet auf, damit das dann gleich wieder aberntet. Ja, das fühlt sich erstmal vielleicht ein bisschen doof an, weil, oder nicht thematisch an. Auf der anderen Seite, das Spiel gibt dir ja gar kein Ja oder sonst was vor oder wie viel Zeit vergangen ist. Dementsprechend fand ich diesen Punkt etwas, ja, schwach. Und Holz ist tatsächlich etwas, was uns als Menschen und als Menschheit ja extrem lange begleitet, als Baumaterial, als auch Heizmaterial.
Ja, es ging, glaube ich, so wie ich es jetzt verstanden habe, das ging um den ökologischen Aspekt, weil du ja holst ja ab und du fährst ja mit Harvestern über dieses Gelände. Klar, das sind ja jetzt ja nur Holzfigürchen. Also bei ihm, ich gehe jetzt nur darauf, was Hunter, glaube ich,
ja, genau.
Soweit ich das noch hatte. Mit Harvestern durch den Wald, holst die Bäume ab, machst Monokulturen. Das heißt, du machst eigentlich plattgestampfte Erde und machst dann einfach nur einheitliche Bäume, ne? Mhm. Du machst wieder kleine Baumschulen. Und das ist ja alles das, was einem normalen Ökosystem komplett schädlich gegenüber ist und nicht wirklich zutragend. Das ist ja dann wirklich nur dafür, dass wir wieder mehr abholzen können. Ich glaube, das hatte ihn sehr gestört. Aber das hat halt auch auf starke Kritik von allen Seiten gerasselt, weil natürlich, dass die Spielmechanik an sich ja jetzt trotzdem nicht schlechter macht.
Ja, das Spiel, also du hättest auch ein anderes, du hättest auch ein anderes Thema draufsetzen können. Also das mal ganz vorneweg, natürlich,
ist ein Eurogame. Ich glaube, darum ging es hauptsächlich. Genau.
Aber ich meine, Monokultur hätte ich wirklich dann auch nochmal verstanden, wenn man dann sagt, okay, pass mal auf, ich mache nur eine Monokultur, weil ich jetzt hier nur Fichte drauf mache. Aber es ist ja nicht der Fall. Es zeigt einen großen Wald und in dem Wald werden symbolisch, und das steht auch drin, 5 verschiedene Holzarten dahingesetzt. Ja. Das Kiefer, Birke, Fichte, Buche und Eiche. Und damit hast du eigentlich keine Monokultur, sondern einen Mischwald. Ah, ich habe das Wort Mischwald.
Er wollte nur zum Mischwald.
Ne? Du hast einen Forest Shuffle. Ja.
Ja. Aber ich komme ja hier aus dem Wald, aus der Eifel, Naturschutzgebiet und Co. Da ist halt in der Forstwirtschaft gilt das als Todsünde, was die machen. Also dieses Wiederaufforsten, dieses Platttrampeln, dieses Verdichten der Boden, ne, bla bla bla. Aber das ist egal, darum ging es ja auch gar nicht. Ich glaube, das war halt so der Punkt, warum Hunter das gesagt hat. Und ich glaube, weil sie sich so hingestellt haben, dass sie damit zeigen wollen, wie man effektiv Umweltschutz betreiben kann. Und ich glaube, nur weil sie das gesagt haben, hätten sie einfach gesagt, ja, das ist halt, so kann man es halt auch machen. Ich glaube, dann hätte er da gar nicht so viel gesagt, weil ich glaube, von der Mechanik her war es gar nicht so schlecht, ne? Soweit ich es in Erinnerung habe, weiß es aber nicht mehr genau. Aber deswegen gab es diesen Shitstorm. Aber da halte ich mich raus jetzt, ich verstehe seine Argumentation, aber ob man das jetzt aufs Spiel legen muss, weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht. Wie gesagt, ich fand den Aspekt, dass sie eben hier in dem Regelheft relativ viel dazu schreiben, eigentlich auch wieder was Positives, weil du hättest auch einfach nur sagen können, es geht um Wald abholzen
Also es ist nicht so, umso mehr du wegholst, umso mehr Punkte machst du, sondern eigentlich schon,
Ganz im Gegenteil. Also du hast ja zum Beispiel bei der Wiederaufforstung, deckst du quasi auf deinem Spieltableau ja auch bestimmte Sachen ab, die dir diese Entwicklungs-, ein Bonus- und Entwicklungsboost geben kann. So. Ah, okay. Und dann, auch ganz wichtig, bei dem Thema Waldschützen. Da belohnt dich das Spiel sogar mit 10 Siegpunkten, wenn du am meisten gemacht hast.
Ah, okay.
Also du kriegst einen Haufen Bonus und daneben schützt du quasi den Wald. Oder ich will nur sagen, das Spiel hat diesen Nachhaltigkeitsansatz schon drin. Mhm. Inwieweit der jetzt sauber, unsauber ist, ist nochmal eine ganz andere Geschichte, ja. Und wie gesagt, ich finde es
schon tiefer reingehen wahrscheinlich.
Ja, dann. Aber kann ein Brettspiel das tun? Das ist immer die Frage. Ja, kann ein halt Brettspiel Frage, das tun? Ja. Nein. Es ist ein Brettspiel, das ist wie bei anderen Themen auch. Es ist doch gut, wenn ein Brettspiel versucht, ein Thema zu transportieren und zumindest mal da entweder Missstände aufzeigt oder aufzeigt, pass mal auf, hier gibt es einen Wald der Zukunft oder wie auch immer und darüber informiert. Und das, finde ich, ist eigentlich das so ziemlich das Maximale, was man da erreichen kann. Mhm. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur meine Meinung an der Stelle. Das mag jeder irgendwie auch gerne anders sehen. So, ganz ehrlich.
Die Wertung schon?
Nee, noch mal davor. Also ganz ehrlich, wenn ich es zusammenfassen müsste, ist Forestry für mich ein Megaspiel. Ich hatte echt Archenova-Vibes. Das ist tatsächlich sowas.
Also, da muss ich es auch spielen.
Also für mich ist ein Megaspiel, super Material, sehr gutes Regelheft. Ich hatte kaum Fragen nach dem Regelstudium.
Das war aber nicht immer so, ne? Hatte ich gelesen. Ne, also, ich glaube, die englische Version hatte sehr viele Regelfehler drin, ne? Und das wurde dann irgendwie überarbeitet.
In der deutschen.
In der ersten Version war es nicht so gut. Irgendwas war da. Hatte ich irgendwo gelesen. Aber.
Ja, also in der.
Aber wenn es jetzt gut ist, ist es ja toll.
Also dann, ich hatte keine Regelfragen an der Stelle. Alles gut. Genau. Daher, sehr gutes Regelheft. Komplexes Spiel, klar. Einiges zu planen. Viel zu bedenken. Und ein schönes Brettspiel mit Easter Eggs. Du hast ja auch eine Karte, wo man quasi einen Auftrag Brettspiele hat. Und da ist natürlich auch ein Pegasus-Spiel drauf, und zwar Dorfromantik. Fand ich ganz süß.
Cooler wäre es gewesen, wenn da Mischwald drauf gewesen wäre, aber das ist der falsche Verlag.
Ah, ja.
Das hätte nochmal richtig cooles
Easter Egg. Die Promokarte, ja. Shut up and take my money. Genau, dann würde ich mal zu den Eckdaten kommen. Forestry, letztes Jahr rausgekommen, 2025, 1-4 Personen. Ich würde sagen, der Sweet Spot ist bei 2. Ich habe es bis dato auch nur mit zu zweit gespielt. Zu viert wird das meines Erachtens relativ lange dauern und es passiert viel zu viel, dass du irgendwie vorplanen könntest.
Aha.
Und wenn ich dann sagen, also deswegen für mich 2, höchstens 3. Das wäre jetzt meine 5 Cents an der Stelle. 70 bis 120 Minuten. Erstpartie, ja, auf jeden Fall 2 Stunden. Ansonsten haben wir es jetzt auch ein bisschen mehr als eine Stunde geschafft, das letzte Mal. Ab 13 Jahre. 3,3 von 5 in Komplexität. Designer ist Michael Peichel. Den kennt man mittlerweile auch von anderen Spielen, sei es Galileo Galilei mit dem Luna. Ja, das ist, aber ich glaube, von der Komplexität her ein Erstlingswerk, kann man schon fast sagen. Die anderen Sachen waren eher so Co-Geschichten. Aber da muss ich sagen, bravo, tolles Spiel gemacht. Artist ist Michael Retzinek und rausgekommen ist es im Deutschen bei Pegasus Spiele und im Englischen bei Pink Troubadour. Und Pink Troubadour, muss ich echt sagen, überrascht mich immer mit super Spiele. Also,
das muss ich auch spielen. Habe ich auch noch hier eingeschweißt stehen, hatte ich mir ja auf der Messe gekauft.
Ja, du, dann bitte. Bitte. Also ich bin gespannt, was du sagst. Also mir hat es echt gut gefallen. Ich suchte das momentan. Und wie gesagt, dieses Archenova-Vibe in der Hinsicht, das einfach, erinnere dich das erste Mal, als du Archenova gespielt hast. So hast du auch gesagt, cool, muss ich unbedingt nochmal spielen, cool. Und ich hatte nichts daran auszusetzen. Das ist irgendwie, du hast eine Lernkurve, mega. Mhm. Also, I like.
Klingt gut. Ja, dann komme ich jetzt zu meinem letzten Spiel. Jetzt gehe ich vom Wald in den Zirkus.
Ach was.
Ja.
Ist da auch Madame Futura?
Ja, genau. Was sagt denn? Welches Spiel ist es? Weiß ich. Ja, der Wanderzirkus habe ich mir angeguckt. Und das ist ein Zirkus mit natürlich nur Artisten, ohne Tiere. Ist klar. Das ist ja nicht mehr erlaubt im Zirkus, im Grunde genommen.
Ja.
So, und ja, ich wusste erst nicht, was ich davon halten soll, also was das für ein Spiel ist, ne? Ich hatte überhaupt keine Ahnung so auf dem
Schirm. Nee, ich bin auch noch ganz gespannt.
Ja, weil wir haben unterschiedliche Artisten, Gruppen sozusagen, also Feuertanz, Magie, Clowns, Akrobatik und Jongleure haben wir. So, diese werden gepuzzelt. Wir haben eine Starthand, alle auf der Hand, und müssen dann ganz am Anfang uns noch 2 Karten vom Stapel ziehen, mit Artisten, und wir ziehen uns auch noch eine Stadt, weil wo wir auftreten, das ist immer ganz wichtig, weil da kannst du nämlich dann Punkte bekommen. Und jede Stadt möchte andere Artisten sehen, die dort auftreten. Das sind dann Bonuspunkte, die du da erreichen kannst, wenn du diese Artisten auch aufführen lassen hast. Das Coole ist, was man hier sagen muss, ist, du spielst immer gleichzeitig. Weil ganz am Anfang müssen wir sagen, wie bei hier, wie beim Stichspiel, wie heißt es denn jetzt nochmal, was nicht mehr so mein Spiel ist?
The Crew? Ah,
Wizard.
Wizard.
Ja, Wizard. So, da musst du ja auch immer sagen, wie viele Stiche du machst, ne? So. Hier ist es, wie viele Artisten werden eine Aufführung starten? Am Anfang können es maximal 6 sein, meine ich, genau, weil du halt nur 7 Karten auf der Hand hast. Und weil deine Startkarten haben so eine Stopphand da drauf und jedes Mal, wenn du die 4. Stopphand ausspielst, ist vorbei. Also ne, dann endet deine Vorführung. Und dementsprechend hast du aber 5 Stopphände auf der Hand. Das heißt, ne, eine Karte fällt immer hinten raus. Die Karten, die du vom Stapel ziehst, die haben diese Händchen nicht drauf. Die haben sondern so Sondereffekte drauf mit ziehe nochmal eine Karte, mische deinen Ablagestapel, nicht deinen Nachziehstapel, gucke in den Nachziehstapel, oben oder unten, welche Karte kommt als nächstes. Ne? So, solche Sachen kannst du da machen. Ja, und dann musst du die aneinander puzzeln. Die haben nämlich immer farbige Symbole. Entweder rechts an der Seite oder links an der Seite. Und daran werden die dran gepuzzelt. Die nächste Karte, die kommt. Jetzt ist es aber so, du hast immer 3 Karten auf der Hand und musst dann in dem Moment sagen, wie viele Artisten werden wohl auftreten, bis es stoppt. Und das ist dann schon ein bisschen dieser Glücksfaktor, weil du musst nämlich dann die anpuzzeln nacheinander. Immer wenn du eine puzzelst, darfst du eine neue ziehen vom Nachziehstapel. Ne? Das heißt, du siehst schon immer, was kommt wieder. Dann legst du die an. Kannst du keine mehr anlegen, musst du passen, weil dann kannst du ja nichts mehr machen. Mhm. Was du machen kannst, du könntest auch eine Pause legen. Das ist dann so diese Pause-Vorstellung. Ne? Bringt dir aber 4 Minuspunkte in der Runde. Das muss man mal sagen. Weil wenn du das nämlich triffst, die Zahl der Artisten, die du angesagt hast, wie du ausspielst, oder überschreitest, das ist auch erlaubt, dann bekommst du die Punkte, die du angesagt hast. Dann kriegst du 8 Punkte zum Beispiel. Wenn du sagst, es treten 6 auf, dann kriegst du auch 6 Punkte. Ne? Und es sind auch 6 gelegt.
Wie viele Karten hast du denn auf der Hand?
Ja, ganz am Anfang hast du 7 auf der Hand.
7 auf der Hand, weil du hattest ja gerade gesagt, dass du... Genau.
Du hast nicht halt so viel... 5 Stoppkarten und ziehst nochmal 2 nach, okay, von dem normalen Stapel. Ganz am Anfang, das ist so deine Starthand. Die zieht dann jeder sich auf. Da ziehst du 4 Karten vom Nachziehstapel, suchst dir davon 2 aus.
Also ein bisschen, kannst du dann da ran. Klingt schon ein bisschen glückslastig.
Natürlich ist das glückslastig. Was da kommt, das ist auf jeden Fall glückslastig, ja, muss man auch sagen. Macht aber trotzdem Laune, muss ich sagen. Wir haben das mehrfach gespielt, hintereinander auch. Weil ganz am Anfang haben wir es auch erstmal nicht so durchblickt, wie es sein sollte, obwohl es eigentlich relativ simpel ist. Aber weil du erschaffst Ketten. Wenn du die nämlich hinpuzzelst, dann kriegst du für die unterschiedlichen Farbkarten, die sind dann halt mit unterschiedlichen Farben, Clowns sind zum Beispiel rot, Akrobaten sind immer lila, so. Und die Akrobaten haben halt die Besonderheit, sie haben oben so 3 halbe Sterne, weil du kriegst für ganze Sterne kriegst du Punkte. Wenn du noch einen Akrobaten hast, darfst du den oben dran legen, weil sonst musst du eigentlich immer von links nach rechts puzzeln. Das heißt, du legst links die erste Karte und gehst dann rechts in der Auslage weiter. Nur die Akrobaten, die können auch nach oben. Können aber nicht nachträglich nach oben gelegt werden. Das heißt, hast du in dem Moment keinen Akrobaten, wenn du weitergehst, dann geht die Reihe einfach weiter. Und dann kriegst du für den gar keinen einzigen Punkt. Weil der kriegt dann nur Punkte, wenn er noch jemand anderen hat. Kriegst du 3 Punkte dafür. Für jeden Clown, der sich verbindet, bekommst du nochmal 2 zusätzliche Punkte und 1 Punkt E für jeden Clown zum Beispiel.
Das heißt ja, dass wir ja schon 3 Punkte haben, wir 2 Clowns.
Ja, genau, das stimmt. Das ist schon mal super. Das ist schon mal eine Verbindung. Nee, da haben wir 4 Punkte, weil ja jeder Clown einen kriegt und dann die Verbindung nochmal 2. Aber 4 Punkte, das ist richtig gut. Dann kriegst du halt noch, ja, und dann halt bei Feuertanz und Magie bekommst du halt je Position, wo der liegt. Ob er am Ende liegt, dann bekommst du Punkte. Oder ob es die 3. Karte ist von Magie, dann kriegst du mehr Punkte und, ne? Und so musst du dir das halt dann strategisch da irgendwie hinpuzzeln und hoffen, dass das alles passt. Und das zusammengerechnet mit der Anzahl, die du genannt hast und dem Stadtbonus, wenn auch wirklich die Artisten aufgetreten sind, die auf dieser Stadt unter dir liegen, du hast immer eine ausliegen, dann bekommst du das komplett so, die Punkte aufgeschrieben für diese Runde. Und insgesamt waren es 5 Runden. Und danach endet das. Das machst du 5-mal das Ganze. Dadurch wird dein Deck natürlich auch immer größer. Das heißt, du kannst natürlich auch immer mehr aufschreiben. Ne, weil du ziehst jedes Mal, wenn du nämlich in der nächsten Runde dran bist, dann gibt es eine Auslage, dann liegt oben ein Artist und unten eine Stadt. Und wenn du die Stadt haben willst, musst du auch den Artisten oben drüber nehmen. Das ist halt einfach so. Du hast einmal die Möglichkeit, ein Tauschplättchen zu nutzen. Dann kannst du nochmal deine gesamte Hand ablegen und nachmischen, nochmal den Nachziehstapel, um vielleicht was anderes zu ziehen. Das ist auch ganz praktisch, wenn du nämlich nur noch Rotz hast. Ja, und die, durch die Boni, die sie oben haben, kannst du dir die Karten ja angucken, ne? Dementsprechend manchmal oder auch halt nicht. Und dir, so versuchst du dich, den Glücksfaktor ein bisschen auszutricksen, ne? Weil du ja noch Punkte hast, wo du dann nachgucken kannst oder drunter legen kannst. Bei mir lief das die in einer Partie zum Beispiel 4 Runden super. Genau in der letzten Runde dachte ich mir so, schlechter hätte es nicht kommen können. Da kam wirklich alles gestückelt. Das war so schlimm. Da war eben wirklich so wenig Punkte hatte ich in der letzten Runde, hatte ich noch nie gemacht. Wie davor die Runden, wo ich die ganze Zeit gute Punkte gemacht hatte. Das war richtig kacke. Aber ja, kann auch so laufen. Hat mir aber recht gut gefallen, muss ich sagen.
Klingt auch interessant, also wie es auch auf der Packung draufsteht, ne? Ein taktisches Deckbau-Domino für Siegpunktakrobaten.
Genau, so
ich glaub, ist es das, auch. Das trifft es ganz gut, also von der Erklärung her. Ne? Also, ja.
Definitiv. Ja, vor allem mochte ich das halt auch einfach wirklich, dass du die dann so übereinander stapeln kannst. Jeder hatte irgendwie was anderes. Dann hast du auch noch die Möglichkeit, mit Münzen kannst du dir noch einen Zusatzstadt kaufen oder einen Zusatzakrobaten. Dann hast du mehr Karten als der andere. Das geht auch. Du kannst nämlich Münzen durch die Jongleure, die haben immer Münzen auf sich. Also die machen keine Punkte, aber mit denen kannst du Münzen sammeln. Am Ende gibt es dann auch nochmal für 3 Münzen je einen Punkt, ne, wenn du die auch noch hast. Aber ja.
Ist das jetzt eher dann, würdest du sagen, Filler-Game? Oder ist das jetzt eher was, wo du sagst, komm, ich will nur was Kurzes spielen, spiel mal das und dann hatten wir auch einen schönen Spieleabend?
Also wir haben es beim allerersten Mal haben wir es gleich 2-mal hintereinander gezockt und dann abends nochmal. Also haben wir es mittags gespielt und dann abends gleich nochmal. Also Grunde genommen, es kann schon, aber ich würde danach halt trotzdem noch was anderes spielen, weil es geht 30 Minuten max, ne? Da kannst du locker noch was anderes danach zocken, wenn du einen Spieleabend machst. Ansonsten ist das auf jeden Fall ein schönes Spiel nach der Arbeit. Wenn du abgekämpft bist, keinen Bock, sonst hast du was Großes zu spielen, dann spielst du lieber 2 Partien davon.
Ach komm, so ein schnelles Forestry.
Ja, genau. So ein schnelles Forestry. Genau, ja, oder das. Das klar, geht natürlich auch. Ja,
natürlich so. Ach komm, wir sind jetzt gerade so 11 Uhr. Komm noch schnelles Forestry. Wobei, mich könntest du momentan dafür wecken. Also.
Aber schnell ist es dann trotzdem.
Nee, schnell ist es nicht. Siehst du
deswegen, das wollte ich sagen. Darum ging es ja jetzt auch nicht. Ja, und ich mochte die Zeichnungen. Sieht halt schön aus, weil es so Schattenzeichnungen sind, ne? Du hattest so wirklich schön dann immer die Farboptik im Hintergrund und da vorne die Personen sind so in Schattenoptik gehalten. Das fand ich sehr schön gemacht. Und halt das Cover, der Wanderzirkus, ne? So schön wie in dieser, wie man das so kennt, in dieser Zirkusschrift geschrieben. Das fand ich auch sehr cool. War schön aufgemacht.
Nee, tatsächlich habe ich jetzt auch irgendwie da Bock drauf, weil Thema Zirkus, ich war jetzt ja gerade letztes Wochenende mit meiner Family im Cirque du Soleil in München. Und,
das ist auch ein Artistenzirkus.
Ja, ist ein Artistenzirkus. Oder ist, ich würde eher sagen, der
Artistenzirkus. Ja, der Artistenzirkus.
Der Artistenzirkus. Ja. sagen. Und ja, irgendwie, ja, bin da noch ganz geflasht von. Und das passt gerade so richtig.
Ja, dann passt das definitiv rein. Ich glaube so. Als Opener von Forestry kannst du das gut nutzen. Ja, nochmal zu den Facts. 1 bis 6 Spieler sind es. Ab 10 Jahren, 30 Minuten Spielzeit. Designer Max Ostrander und Artist ist Olivier Dirotieu, würde ich sagen. Ja, genau. Gibt keine Wertung auf BGG, weil Cosmos es noch nicht eingepflegt hat. Rausgekommen genau bei Cosmos. Ich gebe dem Spiel eine... Los, komm, hol die Karten raus. Was gebe ich dem Spiel?
Madame Futura sagt eine 8.
Nein.
Nein.
Ich habe dem Spiel eine 7,5 gegeben.
Ach komm, aufgerundet eine 8.
Madame Futura rundet immer kaufmännisch auf.
Ach so, ja okay, dann hat man von Madame Futura auch recht. Ja, das fand ich ganz cool und ne, wenn euer Interesse auch daran geweckt ist, ne, wie gesagt, das gibt's auch bei uns im Gewinnspiel. Habe ich nämlich noch eins hier liegen.
Darf ich auch?
Ja, muss Phil jetzt selber mitmachen.
Darf ich auch mitmachen?
Ich frage, dass immer Mitarbeitende sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Genau,
ich frage für einen Freund.
Ach so. Ja, dann geht's. verstellter Stimme kommt irgendwann so Dings rein. Hä? Moment, kenn ich doch.
Also ich finde den Phil ja total klasse. Aber Basti, wie ist denn das bei dir so?
Ah, schön.
Obwohl, das hätte was. Das ist ganz cool.
Den Basti wollte ich was fragen.
Ja, schön. Das hätte wirklich was so.
Ey, ich wollte schon immer sagen, das war ja richtig schön, was ihr die ganze Zeit da macht.
Ja, ja, ganz viele Einsendungen, alle nur von ihm gesprochen.
Aber könntet ihr ein bisschen länger über die Spiele reden und es erklären, ja? Eine 3-Stunden-Folge sollte normal sein. Boah.
Mundfusselig geredet.
Ah ja, sehr schön.
Ja, sehr cool. Ja, dann wäre ich da mit meinem letzten Spiel auch durch.
Da sind wir wieder 6 Spiele durchgegangen. Sauber. Ja. Dann doch einiges gezockt worden und irgendwie ist die Liste. Ich könnte momentan eine gespielt nach der anderen rausschießen. Das ist cool. Also momentan schaffe ich es irgendwie relativ viel auf den Tisch zu kriegen und den Pile of Happiness da wirklich runterzurocken. Finde das echt cool. Ich habe sogar Zeit.
Mir ein bisschen weniger, weil ich habe sehr viel Karneval im Moment.
kommt alles wieder. Du hast Wanderzirkus.
Ja, das stimmt. So gesehen.
Schön.
Ja, sehr cool. Das hat mir wieder Spaß gemacht.
Dito.
Wir hoffen. Coole Spiel dabei, vor allem hat es mich wieder angefixt. Ja.
tolle Folge, FOMO inklusive.
Ja, gut, dass ich die Spiele schon hier habe, dann kann ich sie wenigstens einfach nur spielen, anstatt sie mir noch zu kaufen. Dann sind sie schon mal da. Das ist ja schon passiert, der Akt. Dann. Ja, sehr cool. Ja, dann bedanke ich mich schon mal bei den Zuhörern fürs Zuhören. Denkt an das Gewinnspiel, auch wenn ich jetzt hier nicht müde werde, das zu sagen, weil, wie gesagt, letzte Folge, haut raus. Obwohl, wenn die Folge rauskommt, ist eigentlich die Zeit vorbei für die Einsendung, aber
Extended.
Ich würde euch sagen, schickt es trotzdem noch, wenn ihr es hört, weil das bauen wir auch noch ein. Haut es raus. Wird es ein bisschen verlängert. Ansonsten viel Spaß beim Hören. Hoffentlich war was Schönes für euch dabei. Und ansonsten lasst uns wie immer gerne eine Bewertung auf den Plattformen da. Gerne auch mal auf Spotify und so. Ne? Da sind wir ja auch vertreten. Jeder, der einen Account hat, gerne mal eine Wertung da lassen.
Gerne werten und gerne kommentieren. Jeder Kommentar wird beantwortet von Moor.
Ja.
Ne, genau. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, einen schönen guten Abend, Prost, Mahlzeit, ein schönes Wochenende, einen guten Start in die Woche, wann auch immer ihr uns hört. Bleibt uns gewogen. Bis bald. Servus.
Das war Brettgespräche, der Brettspiel-Podcast. Danke für eure Zeit. Bis zur nächsten Folge und lasst uns gerne ein Abo da.